Der Erich Schmidt Verlag Podcast aus Berlin. Bernd Preis mit Gästen. Sie hören recht. Mehr dazu auch im Erich Schmidt Verlag.
ESV im Dialog. Sie hören recht. Bernd Preis mit Gästen. Folge 17. Thema heute: das Lieferkettengesetz und die neuen Herausforderungen für Unternehmen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder kurz LKSG schafft ein Novum in der deutschen Rechtsordnung. Erstmals treffen Menschenrechte, Umweltrecht, Unternehmensrecht, Wirtschafts-, Verwaltungsrecht sowie Ordnungswidrigkeitenrecht, Compliance, Best Practice und internationalem Softlaw zusammen. Vor allem die deutschen Unternehmen stehen damit vor großen operativen und logistischen Herausforderungen, denn sie müssen die komplexen Neuregelungen, die zudem von EU-Recht überlagert werden, praktikabel in ihr betriebliches und rechtliches Risikomanagement implementieren. Hierüber unterhalten sich Bernd Preis aus der ESV-Redaktion Recht des Erich-Schmidt-Verlages mit Professor Dr. Birgit Spieshofer, Rechtsanwältin in Berlin, und Patrick Späth, ebenfalls Rechtsanwalt in Berlin. Frau Professor Spieshofer, ich grüße Sie. Hallo.
Guten Tag, Herr Heinrich. Guten Tag allerseits.
Einen schönen Gruß auch an Sie, Herr Späth. Grüße Sie.
Grüße Sie, Herr Heinrich, und ich grüße alle Zuhörer dieses Podcasts.
Und mit an Bord natürlich der Gastgeber aus der ESV-Redaktion, Bernd Preis.
Ja, vielen Dank, Herr Heinrich, für diese kurze Einleitung. Natürlich geht mein Hauptdank Ihnen, Frau Spieshofer und Herrn Späth, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier diesen Podcast oder dieses Interview mit mir zu führen. Ich will jetzt auch gar nicht länger rumreden, sondern fangen wir dann gleich mal an. Erste Frage an Frau Spieshofer oder gleich mehrere. Was bedeutet denn nachhaltige Unternehmensführung heute und welche Rolle spielt denn die Lieferketten-Thematik dabei?
Vielen Dank, Herr Preis. Nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung, neudeutsch Sustainable Corporate Governance, ist kein gänzlich neues Thema. Es hat jedoch durch die Globalisierung der Wirtschaft eine neue, komplexere Ausprägung erfahren. Die Rolle von Unternehmen und ihre Verantwortung für Menschenrechte und Umweltschutz wird unter der Überschrift CSR, ESG und nachhaltige Unternehmensführung neu verhandelt. Insbesondere wird der unternehmerische Verantwortungsbereich erheblich erweitert auf Geschäftspartner und Lieferketten. Das gesellschaftsrechtliche Trennungsprinzip wird perforiert. Wegbereiter sind zum einen der UN Global Compact, der eine ESG-Verantwortung für den sogenannten Einflussbereich des Unternehmens statuiert. Noch radikaler und umfassender ist die Verantwortungskonzeption der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Danach ist ein Unternehmen für alle negativen Auswirkungen verantwortlich, die es verursacht, zu denen es im weitesten Sinne beiträgt oder mit denen es durch seine Produkte, Services oder Geschäftskontakte direkt verbunden ist. Englische Verantwortungsumschreibung ist Cause, Contribute, Directly Linked. Diese weite Verantwortung für von Dritten unmittelbar verursachte negative Auswirkungen, die in Sorgfaltspflichten, in Due Diligence übersetzt wird, hat nicht nur in andere Softlaw wie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen Eingang gefunden, sondern auch in vielfältiger Weise in EU und nationale Regulierung wie die Corporate Sustainability Reporting Richtlinie, die Europäische Lieferkettenrichtlinie und das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Dabei wurde der Begriff der Due Diligence, die herkömmlich als Überprüfung des Unternehmens, seiner Rechtskonformität und Werthaltigkeit, insbesondere im Interesse eines potenziellen Käufers verstanden wurde, einem konzeptionellen Paradigmenwechsel dahingehend unterzogen, dass nunmehr auch Risiken für die Menschenrechte Dritter erfasst sein sollen und damit Sorgfaltspflichten für deren Vermeidung, Milderung und Wiedergutmachung begründet werden.
Nun gilt das LKSG ja als hochkomplexes Novum in der deutschen Rechtsordnung. Meine erste Frage dazu wäre eigentlich, warum? Was mich dann auch interessiert, was hat denn den Gesetzgeber zu dieser Neuregelung motiviert? Ich kenne das so, ich war länger Zeit auch mal im Unternehmensrecht tätig, dass internationale Verträge in der Regel, wenn man jetzt an diese großen Player wie Siemens oder Alstom oder sowas denkt, immer sogenannte Codes of Conduct in den Verträgen da drin, in denen diese Fragen auch angesprochen worden sind. Hat das dem Gesetzgeber nicht ausgereicht? Oder sind jetzt nur speziell die deutschen Unternehmen davon betroffen? Und was sind denn die Grenzen dieser sogenannten extraterritoriale Steuerung? Gerade durch ein deutsches Lieferkettengesetz, denn wir haben das ja eigentlich erstmal im Alleingang gemacht, bevor die EU letztendlich dann, ja, will ich nicht sagen, nachgebessert hat, jedenfalls auch dahinter gekommen ist. Frau Spieshofer nochmal.
Vielen Dank, Herr Preis, für die Frage. Der Gesetzgeber wollte größere deutsche Unternehmen zwingen durch das LKSG, dass sie Menschenrechte und Umweltschutz nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch im Konzern und vor allem in den Lieferketten in der dritten Welt respektieren. Im Grundsatz ist das auch zu begrüßen. Der Teufel steckt aber im Detail. Dazu einige ganz kurze Schlaglichter. Das LKSG übersetzt internationale Softlaw, die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, in ein nationales Gesetz. Ein nationales Gesetz muss jedoch im Gegensatz zu internationalem Softlaw die verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsanforderungen erfüllen. Und hier sehen wir ganz deutlichen Klärungsbedarf. Insbesondere halten wir diverse Vorschriften für zu unbestimmt und daher wohl nicht diesen verfassungsrechtlichen Anforderungen genügend. Zweitens, das LKSG wird derzeit weitgehend dem Handels- und Wirtschaftsrecht zugeordnet. In der Sache geht es jedoch unserer Auffassung nach um die Verfolgung von Public Policy Zielen, das heißt öffentlich-rechtlichen Zielen wie Menschenrechte und Umweltschutz, aber mit vertraglichen und gesellschaftsrechtlichen Mitteln innerhalb der Konzerne, aber eben auch innerhalb der Lieferketten. Das Enforcement Regime, also das Durchsetzungsregime, ist eine Mischung aus Verwaltungsrecht, Vergaberecht und Strafrecht, sodass eine Zuordnung eigentlich zum Regulierungsrecht mit seinen strengeren verfassungsrechtlichen Vorgaben naheliegt. Ein dritter Aspekt ist, dass die Sorgfaltspflichten aufgrund einer entsprechenden Bemerkung in der Gesetzesbegründung von sehr vielen Autoren als Bemühenspflichten eingeordnet werden, was aus unserer Sicht zu kurz springt. Wir sind der Auffassung, dass bereits der Gesetzeswortlaut ein System von Verfahrens-, Erfüllungs- und auch abgestuften Erfolgspflichten statuiert. Das wird erst recht so sein, wenn die europäische Lieferkettenrichtlinie Schadenersatzpflichten einführt, weil dann sich die Waagschale noch mehr zu den Erfolgspflichten neigen wird. Zudem werden auch die innerhalb Deutschlands und der EU befindlichen Lieferketten erfasst, obwohl hier Menschenrechts- und Umweltkonventionen umfassend und detailliert in nationales und Europarecht umgesetzt wurden. Insofern stellt sich die Frage, wozu brauchen wir innerhalb Europas und innerhalb Deutschlands für die diesbezüglichen Lieferketten überhaupt ein neues Lieferkettenrecht, was die gleichen Ziele verfolgt mit anderen Mitteln. Insbesondere wird über die Lieferkettenregulierung und Codes of Conduct ein separates, zweites Steuerungssystem etabliert, ohne dass ersichtlich ist, dass dies ein Mehr an Schutz bringen wird. Allerdings wird es für die Unternehmen komplexer. Das ist sicher so, weil sie nicht nur den rechtlichen Vorgaben unterliegen, sondern zusätzlich auch den Vorgaben ihrer Vertragspartner, die im Regelfall ähnlich sein werden, aber nicht identisch. Ein letztes und oder nicht letztes, aber weiteres Thema sind die Grenzen der extraterritorialen Steuerungsmöglichkeit durch ein deutsches, aber auch dann ein europäisches Lieferkettenrecht. Dies ist nicht nur eine Frage der völkerrechtlichen Zulässigkeit, sondern auch der praktischen Durchsetzung, insbesondere in Anbetracht dessen, dass wir gerade in China eine sehr umfassende Abwehrgesetzgebung sehen, die es China ermöglicht, europäisches und deutsches Lieferkettenrecht mit extraterritorialem Anwendungsanspruch abzuwehren beziehungsweise die Unternehmen entsprechend zu sanktionieren, wenn sie es anwenden.
Klingt ja wahnsinnig komplex. Daher meine Frage an Sie, Herr Späth. Was bedeutet das Gesetz nun konkret für die Unternehmen, vor allem in den Bereichen Compliance und Risikomanagement? Welchen rechtlichen Herausforderungen müssen sich denn nun gerade die deutschen Unternehmen stellen? Gerade auch bei der praktischen Umsetzung. Ich stelle mir das doch sehr bürokratisch beziehungsweise sehr umfassend vor.
Ja, lieber Herr Preis, vielen Dank. Das ist eine sehr wichtige Frage. In der Tat, für Unternehmen bedeutet das Gesetz zunächst, dass die Unternehmensleitung, das heißt der Vorstand bei einer Aktiengesellschaft beziehungsweise die Geschäftsführung bei einer GmbH, dafür Sorge tragen muss, dass die Vorschriften des LKSG auch eingehalten werden. Dabei kann die Verletzung bestimmter Pflichten, sogenannte Non-Compliance, als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Im Fall der Non-Compliance drohen dann sowohl Einzelmitgliedern der Geschäftsführung als auch dem Unternehmen selbst erhebliche Bußgelder. Bei größeren Unternehmen mit einem durchschnittlichen Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro können bestimmte Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße von bis zu 2% des durchschnittlichen Jahresumsatzes geahndet werden. Bei der Berechnung ist der weltweite Jahresumsatz der Unternehmensgruppe zugrunde zu legen. Den Mitgliedern des Vorstands bzw. der Geschäftsführung droht dann auch eine grundsätzlich unbeschränkte persönliche gesellschaftsrechtliche Organhaftung. Außerdem wandelt sich das Verständnis von Risikomanagement. Sie hatten ja den Begriff angesprochen, Herr Preis. Nach herkömmlichem Verständnis sind Gegenstand des Risikomanagement diejenigen Risiken, die für das Unternehmen selbst und dessen Bestand relevant sind. Dies wird auch als Outside-in-Perspektive bezeichnet. Beim LKSG muss das Unternehmen einen menschenrechtlichen und umweltbezogenen Perspektivwechsel dergestalt vornehmen, dass es die Risiken managt, also identifiziert, bewertet, kontrolliert und überwacht, die in den Lieferketten des Unternehmens und damit außerhalb des Unternehmens selbst auftreten. Dies wird auch als Inside-Out-Perspektive bezeichnet. Die rechtlichen Herausforderungen sind komplex und vielfältig. Zum einen ist der Inhalt der vom LKSG geschaffenen Sorgfaltspflichten zu konkretisieren. Die Tatbestände dieser Sorgfaltspflichten hat der Gesetzgeber, wie Birgit Spieshofer schon angesprochen hat, mit vielen unbestimmten Rechtsbegriffen verknüpft. Und deren Auslegung und damit der Inhalt der Handlungsgebote, die sich an die Unternehmen richten, ist an vielen Stellen nicht eindeutig, um ein paar Beispiele zu nennen. Zum anderen verweist das LKSG auf der Ebene der geschützten Rechtsposition auf zahlreiche völkerrechtliche Verträge, also zwischenstaatliches, internationales Recht. Diese völkerrechtlichen Verträge sind jedoch meistens programmatisch weit gefasst und bedürfen daher der Konkretisierung durch nationale Gesetze. Der Gesetzgeber bürdet die Interpretation dieser völkerrechtlichen Verträge den Unternehmen auf, behält es aber aufgrund der Systematik des LKSG den deutschen Behörden und Gerichten vor, nachträglich andere Auslegungen vorzunehmen. Bis hier mehr Klarheit geschaffen wird, was Jahre dauern kann, tragen die Unternehmen das Risiko der Non-Compliance.
Also Compliance ist die eine Geschichte, aber das ist ja nun noch viel vielschichtiger, verschachtelter. Jetzt geben Sie beide zusammen den Berliner Kommentar zum LKSG heraus, der auch im Erich-Schmidt-Verlag erscheint. Ein Schwerpunkt ist dabei die vertragliche und die AGB-rechtliche Ausgestaltung dieser Unternehmen. Frau Spieshofer, warum ist das jetzt auch so wichtig?
Vielen Dank, Herr Preis. Die Verträge sind die maßgeblichen Instrumente der Konzern- und Lieferkettensteuerung. Die menschenrechtlichen und Umweltvorgaben aus den UN-Leitprinzipien bzw. aus dem LKSG werden meist in allgemeine Geschäftsbedingungen gefasst, also standardisierte Vertragsbedingungen. Viele dieser AGBs enthalten sehr umfassende und allgemein gehaltene Vorgaben zur Einhaltung und Durchsetzung von Menschenrechten und auch Umweltschutz, auch soweit nachgelagerte Lieferanten betroffen sind. Derartige AGBs können, was aus unserer Sicht bislang in der Diskussion noch viel zu wenig berücksichtigt wird, mit AGB-rechtlichen Vorschriften kollidieren und sie können dementsprechend nichtig sein. Insbesondere beispielsweise, soweit sie verschuldensunabhängige Einstandspflichten für Drittverhalten vorsehen. Das sehen wir in sehr vielen AGBs, dass man ohne Verschulden für das Fehlverhalten, für negative Auswirkungen von mittelbaren Lieferanten auch einstehen können muss. Wir haben daher soweit ersichtlich erstmalig eine sehr umfangreiche und detaillierte Auseinandersetzung mit den AGB-rechtlichen Vorgaben und zwar auch anhand von Praxisbeispielen vorgesehen.
Verschuldensunabhängige Haftung per AGB, da sehe ich schon den Aufschrei der Gerichte. Wir werden sehen, wer. Ich denke, dass die Gerichte das auch sehr stark dann beschäftigt wird in Zukunft. Nächste Frage wäre dann, nochmal zu dem Kommentar zurückzukommen, was zeichnet das Werk aus? Welche Zielgruppe sprechen denn Sie damit an? Mal wieder Sie, Herr Späth.
Ja, vielen Dank, Herr Preis. Wie schon angesprochen wurde, ist mit dem LKSG ein hochkomplexes Novum in der deutschen Rechtsordnung entstanden, in welchem Menschenrechtsthemen, Umweltrecht, Unternehmensrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht mit Compliance Best Practices und internationalem Softlaw zusammentreffen, also eine Vielzahl verschiedener Rechtsgebiete. Und deshalb war es uns als Herausgebern wichtig, dass wir ein diverses Autorenteam zusammenstellen, das dieser Vielfalt Rechnung trägt und aber auch die Historie des LKSG, seine Wurzeln im internationalen Softlaw und die dahinterstehenden rechtspolitischen Ansätze und Gegensätze beleuchtet. Im Kommentar werden deshalb die einzelnen Paragraphen von Experten für die jeweiligen Rechtsgebiete kommentiert. Zielgruppe sind zum einen Praktiker, die das LKSG anwenden, sei es als Mitarbeiter betroffener Unternehmen, anwaltliche Berater von Unternehmen sowie Verwaltungsbeamte und Richter. Zum anderen verstehen wir den Kommentar aber auch als Beitrag zu einer rechtswissenschaftlichen und dogmatisch konsistenten Einordnung des LKSG in das deutsche und europäische Rechtssystem.
Gut. Abschließende Frage jetzt mal an beide, obwohl es hört sich so einfach an, sind mehrere Fragen. Überlagert wird das Ganze ja von der EU-Richtlinie, die ja nach langem Hin und Her nun doch verabschiedet worden ist. Was mich jetzt interessiert, schafft sie denn dieses angestrebte Level Playing Field, beziehungsweise benachteiligt das nicht gerade die deutschen Unternehmen? Was sind denn hier nochmal die wesentlichen Unterschiede zum LKSG?
Ja, vielleicht zunächst mal zu dem Thema Level Playing Field, was ja eins der maßgeblichen Verkaufsargumente für Unternehmen war, dass, wenn es eine europäische Regelung gibt, dass dann jedenfalls alle gleichermaßen betroffen sein werden und damit die derzeit bestehenden Wettbewerbsverzerrungen ausgeschlossen werden und alle nach dem gleichen Leisten behandelt werden. Ich glaube, diese Hoffnung wird sich so nicht bewahrheiten. Das Level Playing Field hätte eine Regelung durch Verordnung, durch EU-Verordnung vorausgesetzt, wofür die EU jedoch keine Kompetenz hatte. Die Richtlinie wird nur teilweise zu einer Rechtsvereinheitlichung führen, und zwar erstens, weil sie keine Vollharmonisierung vorsieht. Das heißt, so wie wir sie lesen, wird es wohl eine Mindestharmonisierung sein und die einzelnen Länder können dann in ihren Anforderungen noch darüber hinausgehen. Und zweitens werden wir 27 nationale Gesetze bekommen, in die die Richtlinie umgesetzt werden wird, insbesondere auch im Hinblick auf die Schadenersatzvorschriften. Und dementsprechend sehen wir eigentlich eine teilweise Rechtsvereinheitlichung, aber auch eine weitere Rechtszersplitterung und nur ein teilweises Erreichen des Ziels eines Level Playing Field.
Zwischenfrage nochmal, warum strebt man nicht sofort eine Vollharmonisierung an? Meines Wissens war das gar nicht das Ziel, aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege.
Ich glaube, dass eine Vollharmonisierung sehr schwer zu erreichen ist und man eben hoffte, durch eine Mindestharmonisierung erst einmal eine gemeinsame Basis zu schaffen, die es aber erlaubt, dass die Länder wie wahrscheinlich auch das deutsche LKSG, die darüber hinausgehen in ihrem Anspruchsprofil, das nicht zurückschrauben müssen. Und es wird interessant werden, insbesondere beim Anwendungsbereich, da wird gleich Patrick Späth noch was dazu sagen, inwieweit eben der deutsche Gesetzgeber den Anwendungsbereich zurückschraubt auf das europäische Niveau oder aber es bei dem weiteren Anwendungsbereich des LKSG belassen wird. Aber Patrick.
Ja, gerne. Ich darf ergänzen. Also auch aus meiner Sicht zeichnet sich ab, dass es da doch sehr verschärfte oder erheblich verschärfte Anforderungen geben wird. Und ich möchte mal nur so zwei weitere Aspekte ansprechen, weiter ausführen. Der Anwendungsbereich, der ist schon anders definiert. Grundsätzlich werden Unternehmen erfasst, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründet worden und die mehr als 1.000 Beschäftigte sowie einen durchschnittlichen Nettoumsatz von mehr als 450 Millionen Euro weltweit haben. Das ist einerseits, wenn man so will, eine engere Definition des Anwendungsbereiches, weil das deutsche Recht die Nettoumsatzschwelle nicht vorsieht. Da reicht es grundsätzlich aus, dass man mehr als 1.000 Beschäftigte in Deutschland hat. Auf der anderen Seite wird aber nach der CSDDD, wie sie ja auch genannt wird, werden auch Unternehmen erfasst, die nach den Vorschriften eines Drittlandes, also eines Landes außerhalb der Europäischen Union, Vereinigte Königreich, die USA, lateinamerikanische oder asiatische Länder, gegründet worden und die einen jährlichen Umsatz von mindestens 450 Millionen Euro in der EU erzielen. Und dann gelten nochmal besondere Vorschriften für oberste Muttergesellschaften. Also hier wird das Ganze doch deutlich ausgeweitet. Und ein anderer Punkt, der deutsche Unternehmen mit Sicherheit betreffen wird und hier noch viele Juristen beschäftigen und Fragen aufwerfen wird, ist die sich abzeichnende zivilrechtliche Haftungsverschärfung. Nach Artikel 29 CSDDD sind nämlich die Mitgliedstaaten verpflichtet, bei der Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht sicherzustellen, dass Unternehmen gegenüber natürlichen oder juristischen Personen schadensersatzpflichtig sind. Und zwar solchen Personen gegenüber, denen infolge einer Missachtung der Sorgfaltspflichten Schäden aufgrund einer Verletzung einer geschützten Rechtsposition entstanden sind. Das ist schon eine deutliche Abweichung von der herkömmlichen Konzeption im deutschen Deliktsrecht. Außerdem sollen die Verjährungsregeln für derartige Ansprüche im nationalen Recht so ausgestaltet sein, dass die Verjährung nicht vor Ablauf von 5 Jahren eintritt. Und die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass die nationalen Schadensersatzvorschriften zwingend Anwendung finden und Vorrang haben gegenüber dem Recht des Staates, in dem die Menschenrechtsverletzung eingetreten ist. Das stellt sich ja auch ab auf einen Fall, der vor einiger Zeit in Deutschland entschieden wurde und wo es zur Abweisung von Schadensersatzansprüchen gab, weil nach dem nach internationalem Privatrecht anwendbaren ausländischen Recht die Ansprüche bereits verjährt waren. Das LKSG, das nur noch mal zur Wiederholung, sieht demgegenüber vor, dass eine Verletzung der Pflichten aus dem Gesetz keine eigenständige zivilrechtliche Haftung begründet. Und es lässt auch die zivilrechtlichen Verjährungsregeln unangetastet. Hier wird der deutsche Gesetzgeber auf jeden Fall nachbessern müssen, beziehungsweise das LKSG oder andere Bestimmungen im deutschen Recht anpassen müssen, weil das nun mal eine Vorgabe des europäischen Gesetzgebers ist.
Ja, hinzu kommt noch ein dritter Aspekt, der nicht unwesentlich ist, und zwar, dass die europäische Lieferkettenrichtlinie nicht den Begriff der Lieferkette, wie er im KSG definiert ist, übernimmt, sondern einen neuen Begriff kreiert hat, den der Chain of Activity. Und diese Chain of Activity umfasst im Upstream-Bereich, also in dem Zulieferbereich, alle Tätigkeiten der vorgelagerten Geschäftspartner eines Unternehmens im Zusammenhang mit der Produktion von Waren, Erbringung von Dienstleistungen und sonstigen Tätigkeiten. Aber hinsichtlich des Downstream-Bereichs, also der Abnehmer, Kunden, für die Anwälte auch Mandanten, sind nur Tätigkeiten der nachgelagerten Geschäftspartner eines Unternehmens im Zusammenhang mit dem Vertrieb, der Beförderung und der Lagerung erfasst. Also keine dienstleistungsbezogenen Tätigkeiten. Das ist die eine Seite, dass wir hier also eine andere Definition haben. Ein weiterer Aspekt, der abweicht vom LKSG, ist der, dass die CSDDD nicht zwischen unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern unterscheidet. Nach LKSG sind die unmittelbaren Zulieferer diejenigen, zu denen das Unternehmen vertragliche Beziehungen unterhält. Insoweit findet auch ein Risikomanagement zwingend statt. Aber bei sonstigen Zulieferern, das heißt die sogenannten Tier 2 und weiter entfernte Zulieferer, da sah das LKSG vor, dass insoweit nur ein Risk Assessment stattfinden muss, wenn es hierfür begründete Anhaltspunkte für eine Verletzung von Sorgfaltspflichten gibt. Das wird durch die CSDDD aufgehoben. Alle Lieferanten, die unmittelbaren und die mittelbaren, das heißt diejenigen, zu denen vertragliche Beziehungen unmittelbar bestehen und auch die dahinterliegenden, werden hier in diese Chain of Activities einbezogen, und zwar unterschiedslos. Zunächst mal vom Grundsatz her. Insofern werden wir da eine Erweiterung haben. Insgesamt muss man sagen, dass die CSDDD die Dinge einführt, die im Rahmen des rechtspolitischen Verfahrens beim LKSG noch herausverhandelt worden sind von der Industrie, insbesondere die Frage einer eigenständigen neuen Schadenersatzpflicht und dann auch die Einbeziehung der mittelbaren Zulieferer. Also insoweit wird es eine deutliche Verschärfung geben, und es bleibt nun abzuwarten, wie der deutsche Gesetzgeber diese erheblichen Erweiterungen umsetzen wird und wie er damit umgehen wird.
Starker Tobak für alle Unternehmen, das ist jetzt meine Meinung. Frau Spieshofer, Herr Späth, ich bedanke mich für Ihre umfassenden Ausführungen zu diesem doch sehr komplexen Thema, was ja nicht ganz einfach ist, in Worte zu fassen. Dennoch wünsche ich Ihnen bei Ihrer Arbeit viel Erfolg und ja, nochmal vielen Dank an beide.
Vielen Dank.
Wir danken. Vielen Dank, Herr Preis. Vielen Dank, Herr Heinrich.
Der ESV im Dialog Podcast. Sie hören recht.